Menschen gewinnen, aber noch viel wichtiger, Menschen halten und glücklich machen und entwickeln, ist einer der zentralen Werttreiber. Und jetzt, wo sich dann immer mehr Unternehmen auch um die gleichen Arbeitskräfte streiten, sei es in Restaurants, in der Gastro, am Flughafen oder aber auch in Berufen wie Developer, RecruiterInnen oder in Sales. Seitdem jetzt alle sich darum streiten, ist es so, dass es einfach jedem bewusst ist. Und deswegen wird sich Recruiting dramatisch verändern, weil so wie es heute funktioniert, kann es nicht bleiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Direct-to-Talent-Podcast. Und wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Und zwar geht es heute um die Rolle, die viele von unseren ZuhörerInnen haben. Und zwar die des Recruiters oder der Recruiterin. Und ganz konkret darum, wie sich diese Rolle zukünftig verändern wird. Also wer ist eigentlich der Recruiter der Zukunft oder die Recruiterin der Zukunft? Und darüber spreche ich nicht alleine, sondern habe mir zwei GästInnen eingeladen. Mit dabei ist heute Kerstin Protmann, Partnerin bei HR Pepper Management Consultant und unser ständiger Gast Robin Sudermann, CEO von Talents Connect. Hallo Kerstin, hallo Robin, schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo Clara.
Hi Clara.
Kerstin, jetzt habe ich dich gerade schon ganz kurz vorgestellt. Vielleicht magst du dich selber auch einmal kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und wir wollen natürlich auch persönlich wissen, wie so, du so drauf bist. Was war denn so das coolste Unternehmensevent, auf dem du je warst?
Ach, das sind definitiv die Vertriebstagungen. Also nichts gegen die Personalerpartys, aber die Vertriebstagungen sind definitiv eine Nummer besser. Ja.
Sehr cool. Und wer bist du? Was machst du?
Und wenn ja, wie viele, ne?
Ja.
Genau. Im Moment bin ich Partnerin bei HR Pepper und HR Pepper transformiert Organisationen und ich darf da im Bereich HR-Transformationen gestaltend eingreifen. Das heißt also, wir kümmern uns darum, wie Menschen in großen Organisationen zusammenarbeiten und wie sie das in Zukunft auch noch erfolgreich tun können.
Sehr cool.
Da bin ich hingekommen, weil ich vorher ganz auf der anderen Seite war. Also ich war vorher 15 Jahre oder mehr in der operativen Personalarbeit tätig, also auch mal als Recruiterin. Und dazwischen habe ich noch ein Unternehmen in Nepal gegründet, also von daher mal wirklich was ganz außerhalb der Komfortzone.
Ach was war das denn in Nepal? Das ist cool.
Auch eine lange Geschichte, vielleicht ein eigener Podcast, aber vielleicht so viel dazu, wir bilden Frauen aus, Unternehmerinnen zu werden. Und da wir selber nicht wussten, wie das funktioniert in so einem spannenden Land wie Nepal, haben wir es erstmal selber ausprobiert und haben ein Unternehmen aufgebaut und wir upcyclen Taschen aus Reissäcken.
Ah, das ist ja spannend. Okay, cool. Ja, spannende Vita, insbesondere, dass du selber auch mal Recruiterin warst, passt sehr gut für die heutige Folge mit dem Thema Recruiterin der Zukunft. Robin, dich kennen jetzt die ZuhörerInnen schon ganz gut, deswegen stelle ich dir eine andere Frage. Hast du eine Buchempfehlung? Was war das letzte Buch, was du gelesen hast und kannst du das empfehlen?
Mhm. Ja, ich liebe No Rules von Netflix, also Reed Hastings, weil das extrem gut und persönlich und nahbar, finde ich, beschreibt, wie CEO und People zusammenarbeiten können. Also ich habe es verschlungen und tatsächlich, glaube ich, dreimal gehört. Ich bin ja eher der Hörer.
Mhm. Cool. No Rules Rules. Heißt das, oder?
Genau, No Rules Rules.
Sehr cool. Dann lass uns doch inhaltlich starten, wo wir euch ein bisschen kennen zumindest. Glaubt ihr, dass sich Recruiting, wie es aktuell gelebt wird, verändern muss? Und wenn ja, warum? Vielleicht magst du starten, Robin.
Ja, es wird sich dramatisch verändern, weil ich glaube, dass es jetzt überall angekommen ist, dass es einfach ein ganz zentraler Treiber für alles ist, also für die Überlebensfähigkeit von Unternehmen. Und damit rückt es halt in der Bedeutung sozusagen einfach auf, hat die gleiche Bedeutung wie Sales zum Beispiel. Bei den Partys können wir nur nachlegen, aber ansonsten, auch da sind wir dran, aber ansonsten ist es so, dass einfach Menschen gewinnen, aber noch viel wichtiger, Menschen halten und glücklich machen und entwickeln, ist einer der zentralen Werttreiber. Und jetzt, wo sich dann immer mehr Unternehmen auch um die gleichen Arbeitskräfte streiten, sei es in Restaurants, in der Gastro, am Flughafen oder aber auch in Berufen wie Developer, RecruiterInnen oder Sales. Seitdem jetzt alle sich darum streiten, ist es so, dass es einfach jedem bewusst ist. Und deswegen wird sich Recruiting dramatisch verändern, weil so wie es heute funktioniert, kann es nicht bleiben.
Warum kann es nicht so bleiben?
Es ist nicht ausdifferenziert. Es ist sozusagen sehr schemenartig. Es gibt auch einfach nur die Rolle Recruiter. Manchmal heißt es Talent Acquisition Manager und manchmal heißt es Active Sourcer. Aber es ist nicht so richtig ausdifferenziert. Es gibt keine Karrierepfade, es gibt keine Ausbildung, es gibt kein Studium. Es gibt keine hohe Motivation, in diesen Beruf zu gehen. Mein vierjähriger Sohn sagt wahrscheinlich nicht als nächstes, ich möchte Recruiter werden. Es ist sozusagen keine richtig ausdefinierte, attraktive Position, in der man Karrierepfade hat, in der man sich geil entwickeln kann. Und deswegen wird sich da extrem viel tun müssen.
Also du sagst einerseits, ja, es wird sich auf jeden Fall was verändern. Und du sagst, es liegt, es muss sich was verändern, weil es so wichtig ist, so ein wichtiger Werttreiber fürs Unternehmen. Und gleichzeitig ist es aber aktuell gar nicht ausdifferenziert, was macht ein Recruiter eigentlich genau, was gehört alles dazu. Und es ist auch nicht so attraktiv beworben, sagen wir mal so, als, ja, genau, als Job.
Also ich fasse in einem Wort das immer zusammen. Ich sage liebevoll, RecruiterInnen sind alle Autodidakten. Es gibt quasi, jeder bringt sich das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen selber bei. So, und das ist halt kein Standard, auf dem man richtig erfolgreich arbeiten kann.
Kerstin, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Glaubst auch du, diese Rolle wird sich verändern? Und wenn ja, wie wird sie sich verändern?
Sehe ich ähnlich, sehe ich genauso. Auf jeden Fall wird sich das verändern. Und wo nehme ich das her? Wenn man zurückguckt in die Historie, dann haben sich Organisationen seitdem auch verändert, Personalabteilungen haben sich verändert, die Menschen, die dort drinnen arbeiten, haben sich verändert. Als ich meinen Job angefangen habe, da gab es irgendwie massenhaft Bewerbungen und unser Problem war, wie können wir uns die Arbeit leichter machen? Da haben wir gar nicht an die Bewerberinnen und Bewerber gedacht, sondern einfach nur an uns und haben dann irgendwelche Oberflächen gebaut, mit denen wir uns hinter die Sortierarbeit leichter machen konnten. Wir haben uns überhaupt nicht überlegt, irgendwie, dass vielleicht diese Flut der Bewerbungen mal irgendwie abnehmen konnte. Das war das Thema und dahin haben wir optimiert. So, und jetzt hat sich die Welt da draußen verändert, der Arbeitsmarkt sieht anders aus, die Flut der BewerberInnen hat abgenommen und jetzt gilt es irgendwie komplett umzudenken, komplett mit anderen Mechanismen auf diesen verbleibenden kleinen irgendwie Markt zu gehen. Bin völlig bei Robin, muss ausdifferenziert werden, was ich total interessant finde. Früher bei unendlicher Nachfrage hatten die Recruiter, ich glaube, das war noch nicht mal eine eigene Rolle. Also ich habe es vorher mitgemacht in meiner Rolle als Personalreferentin. Und das war so ein kleiner Wurmfortsatz. Ja, irgendwie Interviews macht man auch. Aber das war nichts Besonderes so. Und dementsprechend war jetzt so in dieser ganzen HR-Welt der Status der RecruiterInnen oder Talent Acquisition auch eher so peripher. Also coole Themen waren so die strategischen Themen oder Personalentwicklung oder Talentmanagement und so weiter. Mhm. Das hat sich komplett verändert. Also wie Robin eben gesagt hat, das ist Teil der Wertschöpfung geworden, das ist Kern der Wertschöpfung geworden und das ist ein großer Teil des Erfolgsfaktors einer jeden Organisation, der Zugang zu qualifizierten Talenten. Und dementsprechend ist natürlich auch diese Rolle jetzt ganz anders von der Gewichtung her. Man sieht es ja jetzt auch schon an der Vergütung, ne? Also Für die Position wird echt eine Menge bezahlt aktuell, ja.
Vielleicht noch eine direkte Ergänzung, weil ich glaube, da kommt auch noch eine Dynamik von der anderen Seite rein, nämlich, dass sich Jobs so schnell verändern. Also ne, Covid hat das natürlich auch nochmal komplett beschleunigt, dass sich ganze Wertschöpfungsbereiche verlagern. Zum Beispiel arbeiten viele Menschen, die vorher vielleicht in der Gastro gearbeitet oder Hotellerie, arbeiten jetzt bei Lieferdiensten. Ne? Und die wieder zurückzukriegen, ist halt total schwierig. Und die Anforderungen auch auf gewerblichen Berufen hat sich einfach komplett verändert an Arbeit. Und das führt auch nochmal dazu, dass es natürlich viel komplizierter geworden ist, weil ich nicht mehr so schablonenmäßig rekrutieren kann. Ich muss halt kreativ werden. Das sind ganz komplett neue Anforderungen.
Also ihr seid euch einig, die Rolle muss sich verändern. Lass uns versuchen, das mal konkret zu machen. Wie muss sich diese Rolle verändern? Was glaubst du, Kerstin?
Dafür würde ich erstmal so mir den Recruiting-Prozess angucken. Und für mich fängt da an, schon beim richtigen Profil erstellen. Da muss sich die Rolle bei einigen dahingehend verändern, dass man viel proaktiver, ich sage immer im Business oder demjenigen, dem Auftraggeber irgendwie gegenübertreten muss und sagen, ja, das ist eine schöne Wunschvorstellung, wird es so nicht geben, dass man mehr aktiv beraten muss, auch in die Widerstände gehen muss, vielleicht auch eine ganze Teamkonstellation im Auge haben muss und sagen, ja, jetzt stellst du nicht mal dein nächstes Mini-Me ein, sondern irgendwie jemand, irgendwie, der dich im Team ergänzt. Also das ist eher eine beratende Funktion ganz am Anfang. Wenn es dann weitergeht, und da kommt ihr ja ins Spiel im Prinzip, wo kriege ich denn überhaupt noch irgendwie Interessenten für meine Position her? Dann geht es um diese ganzen Mechanismen, wie ihr gesagt habt, ja, Recruiter muss irgendwie wie Sales werden, ich muss die Mechanismen vom Marketing beherrschen, muss eine ganz andere Sprache sprechen, muss ganz anders denken. Ich muss auch rausgehen aus meinem Silo, aus meinem Büro, aus meinem Team, aus meiner Kuschelzone. Ich muss raus in Netzwerke gehen und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Das ist das Nächste. Dann der nächste Schritt, dann habe ich vielleicht irgendwie genügend Bewerberinnen und Bewerber. Dann ist die Frage, wie mache ich die Auswahl? Und auch da irgendwie, ja, Interviews führen ist die eine Sache, aber wie nehme ich clevere Methoden, um wirklich eine gute Diagnostik zu machen? Auch da ist die Bandbreite groß. Und da kann der ein oder andere sicherlich nochmal irgendwie tiefer in die Trickkiste greifen oder einfach nochmal irgendwie besser unterstützen, herauszufinden, was denn eigentlich wirklich die Passung ist. Weil es geht nicht, A-Kandidat ist nicht in jedem Unternehmen gleich ein A-Kandidat. Es geht um Passung. Es geht nicht nur um beste Zeugnisse oder sowas. Und dann geht es um diese Interaktion mit dem Fachbereich. Also Stellen zu besetzen ist ja nicht nur Aufgabe, die man an HR delegieren kann oder die man an eine Recruiterin oder an einen Recruiter irgendwie delegieren kann, sondern geht um wirklich diesen Paartanz, dieses Tango-Tanzen, diese Interaktion mit dem Fachbereich. Und da ist auch oft Überzeugungsarbeit noch zu leisten, viel, viel mehr. Also raus aus dem Thema, ich bin jetzt Dienstleister und empfange einen Auftrag und versuche den so gut wie möglich abzuliefern und richtig in diesen Paartanz zu gehen. Was ist dein Job, was ist mein Job, wie arbeiten wir zusammen und wie reiben wir uns vielleicht auch aneinander, um dort erfolgreich zu sein?
Vielleicht direkt dazu würde ich die Perspektive einmal ergänzen und dann einmal drehen. Also ergänzen. Die ganze Prozesskette entlang kommt ein Thema Recruiting Analytics dazu, weil ich halt mit Daten, ich erhebe ab Schritt 1 Daten und ich muss diese Daten intelligent auswerten und lernen. Anders funktioniert es nicht, weil ich muss optimieren. Vom Jobprofil angefangen, mache ich die richtige Ausschreibung über den gesamten Prozess und dann immer wieder optimieren. Und das ist halt eine Endlosschleife. Das ist nicht, es ist nicht so, dass ich das erste Profil rausgebe und dann kommt nichts und dann, okay, ja, weiß ich nicht, falscher Kanal oder so, sondern ich kann an allen Ecken immer weiter Daten auswerten und daran arbeiten. Und das führt mich zu der zweiten Perspektive, die ich drehen will. Du hast gesagt, Interviews gut führen, richtig Kandidaten qualifizieren, Kandidaten, Kandidatinnen auch die Möglichkeit zu geben, das Unternehmen zu qualifizieren. Weil ich, ne, und das hat was mit Attraktivität zu tun sozusagen. Also bin ich attraktiv? Habe ich eine Brand? Also kommen Leute zu mir, weil sie bei mir arbeiten wollen? Punkt 1, wenn das nicht der Fall ist, dringend dran arbeiten mit dem Fachbereich, weil es da sehr darum geht, dass der Fachbereich sich eben authentisch darstellt und es attraktiv ist, in dieser Position zu sein, mit diesen Kollegen zu arbeiten. Und das andere ist, dann aber auch wirklich harte Auswahlkriterien früh im Prozess zur Verfügung zu stellen, wo Kandidaten einfach sagen, ich passe auf diesen Job. Also, dass Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit haben, das für sich selber rauszufinden. Ist jetzt ziemlich banal bei einem Fahrer, früh zu sagen, du brauchst einen Führerschein, sozusagen. Ne? Aber bei komplexeren Berufen eben zu sagen, wir erwarten, dass du 3 Tage im Büro bist. Wir erwarten, dass du 40 Stunden die Woche arbeitest. Wir erwarten, dass du total flexibel reagierst, wenn Kunden anrufen. Was zum Beispiel, Menschen in Teilzeit ausschließt. Und das halt einfach vornherein klarzustellen, damit Kandidaten einfach eine faire Chance haben, auch das Unternehmen zu bewerten. Und das ist das, was ich, glaube ich, sehr stark dreht, dass die Perspektive eben nicht ist, ich habe ein Assessment für Kandidaten, die können sich hier alle anstellen und ich schleuse die da so durch und dann finde ich die Top 3 Leute, sondern die Kandidaten suchen sich die Top 3 Unternehmen halt genauso aus. Und Jobs vor allen Dingen.
Und da würde ich gerne noch mal gucken, ihr sagt ja immer irgendwie, Recruiting ist wie Sales, ne? Das heißt also für einen Recruiter, für Recruiterin ist das ein Erfolg, wenn die Stelle irgendwie oder wenn der Arbeitsvertrag irgendwie unterschrieben ist. Was ich oft erlebe, ist dann dieses Überverkaufen, ne? Also Bewerberinnen kommen ja mit einer bestimmten Vorstellung. Wenn die zum Beispiel zu uns kommen, ne, dann sehen sie diesen wunderbaren Hinterhof, dann sehen sie ein paar Hunde und denken, boah, alle essen hier und das ist so gemütlich und so toll und so menschlich und so weiter. Und diese Vorstellung haben sie dann. Und die kann ich natürlich befeuern, indem ich das nochmal ausschmücke, weiß, habe dann hinterher wahrscheinlich irgendwie einen Abschlusserfolg, eher als wenn ich sage, ja, aber da gibt es noch eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist eben auch irgendwie raus zum Kunden, in Hotels übernachten, reisen, in Systeme eindocken, viele Projekte gleichzeitig. Das ist genauso der Job. Und da würde ich mir oft wünschen, da noch klarer zu sein.
Also Recruiting ist wie Sales, ja, im Sinne von das Unternehmen gut darstellen, pitchen können und gleichzeitig dabei authentisch und realistisch zu bleiben, damit am Ende das nicht nur bis zum Einstellungserfolg kommt, sondern zum Erfolg langfristig als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Unternehmens.
Ganz genau. Und wo wir schon vielleicht bei ganzheitlich sind, dann vielleicht noch die Sachen, die erfahren worden sind, ne? Die Informationen, die aus dem Recruiting-Prozess kommen, weitergeben in der Organisation. Also Robin hat es gerade gesagt, Daten, ne? Da kommen so viele wertvolle Daten zusammen und ganz oft verschwinden sie dann in irgendeinem, keine Ahnung, Schublade oder Tool, je nach Reifegrad des Unternehmens.
Und werden nicht verbunden,
ja.
Jetzt hast du eben, Kerstin, schon ein paar Mal gesagt, Recruiting ist wie Sales und in Robins Richtung geguckt. Robin, Recruiting ist wie Sales. Was genau meinst du damit?
Also, vielleicht ist erstmal wichtig, dass Sales nicht gleich Sales ist. Ne? Mhm. Ich komme ja hier aus dem B2B. So, B2B-Software-Sales ist in meinem Verständnis genau das. Ich muss versuchen, die richtigen Menschen anzusprechen, relativ früh, weil sonst im Sales sagen, verstopft mir das die Pipeline. Ich muss dann versuchen, eine hohe Eignung zu finden zwischen Problem und Lösung. Und ich muss es dann schaffen, das ist tatsächlich unsere Hauptwährung, Customer Retention herzustellen, also Zufriedenheit, wiederkehrende Kunden. Mhm. 95% Verlängerungsquote bei uns jetzt. Ne? Und das ist halt sozusagen, also die Kunden sind mehrheitlich extrem zufrieden und verlängern immer wieder, jedes Jahr. Und das ist letztendlich genau der Punkt hier. Ne? Ich spreche hier nicht vom Abverkauf von irgendeiner Resterampe oder so. Das ist nicht Sales, wie ich das hier meine, sondern Sales, wie ich es hier meine, ist ein qualitativ hochwertiges Sales, wo ich unserem eigenen Sales-Team immer sage, wir sind ein Champions-League-Sales-Team. Wir müssen das extrem gut machen. Und es geht darum, den richtigen Menschen das richtige Produkt anzubieten. Und das ist die Aufgabe eines Recruiters. Das Produkt ist an der Stelle der Job. Und das eben rauszufinden, dass eine Person auch eine hohe Chance hat, eine hohe Zufriedenheit in einem Job zu finden. Da spricht man ja irgendwie davon, dass sozusagen 80% von dem, was erwartet wird, muss ich schon drin haben. Den Rest, da kann ich mich reinentwickeln. Dann in diesem Balanceakt sozusagen bin ich in einem guten Fit zu einer Stelle. Und das eben früh rauszufinden, zu fühlen, ob der Kandidat von der Personality her passt, vom Können, vom Wissen, vom Wollen, ob diese Faktoren passen. So, das ist halt Aufgabe eines Vertrieblers im Sales und das ist Aufgabe eines Recruiters, einer Recruiterin, im Recruiting-Prozess und dann halt der Handover, der Handshake an den Fachbereich, die dann natürlich übernehmen und von da aus ab Onboarding, Preboarding eben dafür sorgen, dass jemand auch wirklich glücklich sein kann.
Und wenn ich das jetzt übertrage auf nicht B2B, sondern B2C, nehme eure Analogie vom Jobshop, guck mir Marktplätze an, wie Amazon, eBay, was auch immer, brauche ich dann wirklich einen Vertriebler oder ist es nicht intuitiv, wenn das Produkt so gut beschrieben ist, also wenn der Job so gut beschrieben ist und der Kunde so intuitiv die Sachen herausfinden kann, bedienen kann und so weiter, braucht es dann auch den Recruiter als Mittler oder fällt der dann komplett weg in der Zukunft und die Fachabteilung kann es selber?
Gibt es hunderte Podcasts zu, die ich liebe. Also sozusagen die Champions League Nachvertrieb ist eigentlich Product-Led Growth, jetzt wieder im Sales, ne, dass du sozusagen die Produktnachfrage aus dem Produkt selbst kommt und dass das Produkt so attraktiv ist, dass es mit Marketing zusammen sich selbst quasi verkauft und der Vertriebler eigentlich nur noch Bestellannahme macht. Also das heißt, wenn man es schafft als Unternehmen, sich so stark zu positionieren in seiner Zielgruppe, mit der man zusammenarbeiten möchte, dass diese Menschen zu einem kommen über Events, über Festivals, über was weiß ich, was man für Maßnahmen, Hackathons, Projekte, die spannend sind, für Leute von außen schon mal irgendwie in die Berührung mit der Arbeitgebermarke zu kommen, mit dem konkreten Job. Wenn ich das schaffe, dann verändert sich dann nochmal der Job des Recruiters, weil ich weniger um die Leute pitchen muss, sondern einfach mich mehr darauf fokussieren kann, die richtigen Menschen dann auf die richtigen Positionen zu mappen. Das ist dann die wichtigere Aufgabe. Das würde ich aber auch im internen Recruiting sozusagen genauso sehen. Ne? Die Menschen sind schon da und da geht es ja immer, man würde es eher Development bezeichnen. Ich nenne es internes Recruiting, weil es immer wieder darum geht, die Leute für die nächste Position, für den nächsten Schritt zu begeistern. Und dann ist es eine andere Facette, deswegen haben wir vorhin gesagt, der Job wird sich ausdifferenzieren.
Also du machst die Analogie auf oder ihr macht es eigentlich beide, die Analogie, ein attraktives Produkt verkauft sich gut, verkauft sich einfach und genauso verkauft sich ein attraktiver Job. Also viele Bewerbungen gehen ein, wenn der Job an sich attraktiv ist. Inwiefern kann der Recruiter, wir reden jetzt hier gerade vom Recruiter, der Recruiterin der Zukunft, inwiefern kann er oder sie das überhaupt beeinflussen?
glaube, das Erste ist, selber den Job zu verstehen. Und zwar nicht zu verstehen in Kategorien der Karriereseite oder des Jobpostings, wir bieten, wir fordern und irgendwie 10 Bullets, sondern richtig gut verstehen, was muss dieser Mensch da machen, mit wem arbeitet er zusammen, was sind die Herausforderungen, sich wirklich da hineinbegeben. Und das ist Aufwand. Und dafür muss man das Business gut kennen oder sehr, sehr gute Fragen stellen. Wahrscheinlich auch manchmal im Business sitzen und nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen in irgendeiner HR-Abteilung. Und dann die Geschichte zu erzählen. Also erster Schritt ist wirklich kennenlernen, eintauchen in den Job, in die Herausforderung, in das, was Spaß machen kann und auch ehrlich sein. Und der zweite Schritt ist, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar nicht in Bullets, biete, suche, sondern wirklich daraus eine attraktive Geschichte zu machen.
Wir machen ja jetzt schon seit 10 Jahren Matching. Mhm. Und leider spät, aber gut. Hatte ich ein Aha-Erlebnis in den letzten 2-3 Jahren. Und das Matching kann ja immer nur so gut sein, wie der Job letztendlich das Matching zulässt. Weil wir haben uns immer fokussiert auf die Menschen, die sozusagen ein super Profil brauchen, damit sie ein sehr gutes Matching auf Jobs haben. Was ich im Markt nicht so richtig sehe und was wir jetzt erkannt haben, ist halt, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, dass wir intelligente Jobbeschreibungen haben, damit jemand rausfinden kann, sehr schnell, ob das der Job ist, der für ihn oder sie eben genau der richtige Job ist. Oder ob es daneben im gleichen Unternehmen vielleicht einen gibt, der noch ein bisschen besser passt, aufgrund von ein paar Eigenschaften. Und welche Rolle hat die Recruiterin oder der Recruiter dabei, das zu beschreiben? Die zentrale Rolle, meiner Meinung nach. Weil das ist Aufgabe im Recruiting, dafür zu sorgen, dass dieses Produkt so beschrieben wird, dass die richtigen Menschen darauf reagieren und die falschen Menschen nicht. Damit der Funnel nicht verstopft wird. Und das muss aber als eine hohe Kommunikationsaufgabe, weil das muss in ganz enger Abstimmung im Fachbereich passieren. Und das, was ich im Markt sehe, ist Copy-Paste-Stellenanzeigen, immer noch. Und so kann es halt nicht funktionieren. Mhm. Und damit verändert sich die Rolle halt total.
Und da hat man echt einen tollen Hebel auch für die Themen Diversity, Integration wie beschreibe ich so eine Stelle, so einen Job, damit sich auch die entsprechenden Menschen bewerben, die ich in anderen Projekten, also oft erleben wir das in großen Konzernen, dann gibt es ein Kulturprojekt, dann gibt es ein Diversity-Projekt und dann gibt es halt noch Recruiting. Aber so dieser Hebel übers Recruiting, das ist so ein Riesenhebel. Und wenn ich dementsprechend die Stellen so formuliere, dass sie attraktiv sind oder so beschreibe oder mit Testimonials belege, dass ich zeigen kann, solche Menschen irgendwie können hier bei uns erfolgreich sein, das ist ein Riesenhebel für die Projekte, die an anderer Stelle irgendwie mit viel Aufwand getrieben werden. Und das erfordert aber auch eine Kompetenz vom Recruiter, von der Recruiterin, dass man nicht unbedingt der Fachabteilung zuschreiben kann, ja, ihr müsst irgendwie die Adjektive so wählen, dass auch Frauen sich darauf bewerben. Mhm.
Und vor allen Dingen sind ja Stellenanzeigen im heutigen Verständnis in meinen Augen Beipackzettel.
Ja.
Das heißt, da steht halt genau so ein Text und der muss dann auch noch irgendwie AGG-konform sein und da muss auf so viele Sachen geachtet werden. Dazu gehört halt die Vermarktung. Also im E-Commerce oder im Sales ist das halt die Verpackung und die Werbung. Mhm. Das gehört da dran, das gehört da dazu. Der Beipackzettel alleine verkauft sich nicht.
Also wenn ich richtig verstehe, sagt ihr, die Rolle des Recruiters ist es, nicht unbedingt das Produkt selber zu verändern, das Produkt den Job, weil das ist gar nicht seine oder ihre Aufgabe, sondern wirklich zu verstehen, was macht diesen Job interessant, attraktiv für die jeweilige Zielgruppe und wie kann ich diese Geschichte erzählen. Und jetzt haben wir in den letzten 10, 15 Minuten ganz viel darüber geredet, was muss denn der Recruiter, die Recruiterin alles mitbringen? Was ist denn so eine Anforderung, im Endeffekt das Jobprofil des Recruiters der Zukunft? Ihr habt gesprochen über beratende Aspekte, über Kommunikation, ganz, ganz viel Kommunikation, Verstehen, Schnittstellen mit der Fachabteilung. Was ist denn da noch so, was seht ihr da noch so, was muss denn der Recruiter, die Recruiterin der Zukunft können? Kerstin.
Ich glaube, da muss man erstmal wirklich reingucken, in welchem Umfeld ist diese Person tätig. Ist das ein Konzern? Ist das ein großes Unternehmen, eine große Organisation oder ist das ein Mittelständler oder ein Startup? Das ist komplett unterschiedlich. Wenn ich in die Konzernwelt gehe, dann habe ich meistens eine Marketingabteilung, ich habe vielleicht eine separate Employer Branding Abteilung, ich habe sowieso die Fachabteilung und dann habe ich noch irgendwie verschiedene Rollen in HR. Da ist die Kompetenz des Recruiters, der Recruiterin erstmal diese Schnittstellen wirklich aktiv zu steuern, alle Menschen an einen Tisch zu bringen und zu klären, wer macht eigentlich was, um auf das große Ziel einzuzahlen. Wir brauchen halt irgendwie Nachwuchs. Und das hat eine hohe beratende Kompetenz, organisierende Kompetenz und vor allem erstmal Schnittstellen klären als oberstes Gebot, würde ich sagen. Mhm. Und dann gibt es oft größere Teams und dann kann man sich spezialisieren. Also die einen sind dann vielleicht mehr in Marketing unterwegs oder in SEO-Optimierung und die anderen sind vielleicht mehr in Auswahlprozessen und so weiter unterwegs. Also da kann man sich dann Arbeit teilen. Nehme ich jetzt die gleiche Person in einem Startup, würde ich sagen, ist die oberste Kompetenz irgendwie schnell. Schnell sein, rausgehen, nahbar sein, aber auf jeden Fall irgendwie schnell unterwegs sein, pragmatisch, hands-on und alles bedienen wahrscheinlich, bevor dann das Team wirklich aufgestellt ist.
Es ist ja nämlich dabei auch so, also das Schnell hat ja zwei Komponenten. Natürlich geht es darum, schnell die passenden Menschen zu finden, aber eben auch vom ersten Kontaktpunkt die richtige Kultur zu vermitteln.
Ja.
Weil ne, das ist ja auch total wichtig, dass ist ja die Markenbotschafterin oder der Markenbotschafter Nummer eins. Die Person steht halt ganz vorne und ist der erste persönliche Touchpoint, den ich habe, abgesehen von Videos oder so, die ich halt auf die Seite packen kann oder an den Job packen kann. Und deswegen geht es eben auch darum, genau das darzustellen, was man nachher auch im Job erleben wird. Mhm. Das heißt, langsamer Recruiting-Prozess, schnelle Prozesse im Unternehmen wird clashen, weil ich allein schon durch den Recruiting-Prozess die falschen Menschen adressiere.
Ja, ja, ja. Also.
Aber vielleicht eine Kompetenz, die alle brauchen, unisono, ist, glaube ich, dieses Aushalten von Spannung. Weil egal, ob jetzt im Konzern oder im Startup, also Recruiter stehen extrem unter Druck. Sie sind irgendwie Richtung Kandidaten, sind sie unter Druck, Entscheidungen zu kommunizieren oder Entscheidungen herbeizuführen, Richtung Business, den richtigen Kandidaten, die richtige Kandidatin zu liefern, die eigenen Zahlen zu erfüllen. Das ist ein permanentes Spannungsfeld und es wird sich auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sicherlich eher zuspitzen als entspannen.
Ihr sagt beide, es kommt drauf an, wie der Kontext ist. Es gibt aber bestimmte Dinge, die jeder Recruiter, jede Recruiterin können sollte. Spannung aushalten, kommunizieren, mit Daten arbeiten. All diese Kompetenzen, ist das eigentlich noch ein Job? Sprechen wir hier von einer Person, Robin?
Also Kerstin hat es ja schon richtig gesagt. Das muss man halt je nach Unternehmenskontext sehen. Es wird sich jetzt hier bei Talents Connect bei 100 Mitarbeiterinnen haben wir nicht die Chance, 5 Recruiter in unterschiedlichen Rollen einzustellen. Mhm. So, das bedeutet, wir haben Kai und Kai muss sozusagen managen und zwischen den Abteilungen, Squads, interdisziplinäre Teams, macht es bei uns nicht einfacher für ihn, muss er halt alle Informationen besorgen und sozusagen mit den Kandidaten im Austausch sein und mit den Bereichen im Austausch sein und das alles managen. Und da ist er ist halt einerseits Markenbotschafter und andererseits eben auch sehr stark Projektmanager. Mhm. In einem großen Unternehmen ist das natürlich anders und da gibt es dann schon die ausdifferenzierten Rollen. Was mir aber viel wichtiger ist, ist das, was wir in der Academy ja sehen mit 3500 Gästen, die wir jetzt hatten, die Ausbildung findet halt nicht statt. Also es gibt halt keine richtige Ausbildung. Das ist viel entscheidender, dass man halt nicht alleine ist. Zum Beispiel, ich meine, ich kenne es jetzt als Gründer seit Jahren, dieses Spannungsfeld, von dem du sprichst, auf jeder vertraglichen Ebene, sei es Kunden, sei es Mitarbeiter, sei es eben dann Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten. Auch jetzt gerade wieder heute erwarte ich hoffentlich eine Zusage von einem super wichtigen Hiring für uns. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich halt Plan B, weil dann gibt's, ne, also das ist sozusagen, und da bin ich dann als Recruiter, bin ich halt ständig in diesem Spannungsverhältnis, zum Beispiel in dem Bereich. Aber wer bringt mir das denn bei? Also im Sales weiß ich, wer das den Leuten beibringt. Das ist halt total definiert. Da gibt es halt einen Head of Sales und der hat 20 Jahre Erfahrung und sie oder er weiß genau, wie der Hase läuft und weiß genau, wie man das trainiert. Da gibt es Playbooks, da gibt es alles. Aber bei Recruitern wüsste ich jetzt nicht, ob Verhandlungstechnik ein Thema ist in der Ausbildung, die es nicht gibt.
Wahrscheinlich nicht, wenn es sie nicht gibt.
Genau. Ja, und jetzt komme ich wieder zum Anfang. Wenn ich dieses Spannungsfeld nicht über einen längeren Zeitpunkt aushalten kann, dann komme ich ins Versprechen. Also wie oft habe ich erlebt, dass Menschen zu mir kommen und sagen, im Recruiting-Prozess wurde mir versprochen, dass ich in 2 Jahren ein Team führen kann. Mir wurde der Dienstwagen versprochen und was auch immer. Ne? Und das ist genau das, wo es dann leicht ist, um diese Spannung aufzulösen, stelle ich was in Aussicht und bin dann aber erstmal fein raus, weil das Problem hat dann jemand anders und nicht mehr ich, weil irgendwie Vertrag ist unterschrieben und dann hat die Führungskraft dann hinterher das Thema.
Absolut. Ja.
Also es fehlt offensichtlich eine Ausbildung, es fehlt eine Weiterbildung für diesen Rekruter, die Rekruterin der Zukunft. Wie kann denn jetzt der Rekruter, die Rekruterin, die hier bei dem Podcast zuhört, sich vorbereiten, sich weiterbilden? Was würdest du denn empfehlen? Was können sie denn tun, um sich ready zu machen für die Zukunft?
Es gibt ja auch zum Glück, ich bin jetzt in dieser Branche seit 10 Jahren, zum Glück gibt es gerade Startups, die sich auch genau damit beschäftigen. Ne? Also Name-Dropping People Skills Club, mit denen wir auch partnern, ganz junge Gründung. Aber die haben sich halt vorgenommen, Bootcamps für RekruterInnen zu bauen. Und das ist halt, und da passiert, glaube ich, da wird jetzt viel passieren. Dafür ist ja auch die Startup-Welt da, dass das Ökosystem Startup sozusagen immer wieder die Lücken auffüllt und da Dinge reinwachsen. Ich glaube, da wird extrem viel passieren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Haufe auch sowas anbietet, dass das aber sehr standardisiert ist, oder die IHK. Ne? Da kann man Dinge lernen, aber das ist halt von gestern. Es geht ja darum, in der Dynamik zu lernen. Und da, ja genau, da wird es Programme geben, denke ich.
Und ich glaube, das Wichtigste ist, zu verstehen, wo ist das Problem? Und das Problem ist komplex. Manchmal ist es, dass zu wenig Menschen sich überhaupt für einen Job interessieren. Manchmal habe ich aber eine Menge Menschen und ich muss die richtige Entscheidung treffen. Also das Problem liegt immer an einer unterschiedlichen Stelle. Und je nachdem, wo das liegt, muss ich andere Kompetenzen haben, andere Skills, andere Erfahrungen, die ich dann vielleicht lernen muss. Und ich glaube, das rauszufinden und das vor allem auch mit Zahlen, nicht mit einem Bauchgefühl, es könnte sein, sondern das wirklich irgendwie mit Zahlen zu belegen, wo im Funnel eigentlich das Problem ist.
Und manchmal habe ich auch Jobs oder Fachbereiche, in denen keiner arbeiten will.
Ja.
Ne, und wie gehe ich dann damit um? Sozusagen, ja. Also ein nicht verkaufbares Produkt. Was mache ich dann? Also ne, wie laut werde ich dann? Oder was wir gestern auch auf dem Panel hatten, das Thema Pitchen, Budgets pitchen. Oder zu sagen, ich muss für die Stelle 70.000 Jahresgehalt ausgeben, weil mit 60 kriege ich niemanden. Oder mit 50, was weiß ich. Mhm. Aber das gehört ja auch mit dazu, ne? Sozusagen sich selber den Rahmen zu schaffen, dass ich auch Produkte vermarkten kann.
Mhm. Ja, also es geht ganz viel darum, im Endeffekt auch die Geschäftsführung zu überzeugen, was nötig ist, um die Kandidaten zu erreichen, und dass die gegebenen Umstände mit Budget X für Rolle Y in Frage zu stellen, dass das vielleicht manchmal einfach gar nicht geht.
Und das geht nur mit Daten. Also sonst überzeuge ich keinen Geschäftsführer, zumindest kenne ich nicht viele, die das nur nach Bauchgefühl machen und trotzdem erfolgreiche Unternehmen haben. Also ne, da muss ich dann mit Daten arbeiten, und da schließt sich dann wieder der Kreis und die Komplexität, von der Kerstin auch gesprochen hat.
Ja. Ja, vielleicht für den Kontext der Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja jetzt bei diesem Panel, von dem wir sprechen, gestern nicht dabei war. Wir hatten gestern ein Event bei Talents Connect und da gab es eine Panel-Diskussion zum Thema, wer ist eigentlich die Rekruter der Rekruter der Zukunft, die Rekruterin der Rekruter der Zukunft, schwierig zu gendern, dieses Wort. Und da kam es eben dazu, dass genau dieses Thema Pitchen bei der Geschäftsführung, Kommunikation und auf Basis von Daten kommunizieren, dass das einfach ein Skill ist, was fehlt, und dass wir da vielleicht mal eine Masterclass zu anbieten sollten, die es noch nicht gibt. Deswegen, du hast ja gesagt, soll ich die empfehlen? Nein, die gibt es noch nicht, aber offensichtlich gibt es da einen Bedarf und da müssen wir reingehen. Ja. Alright, ich glaube, wir kommen schon zum Ende. Vielleicht abschließend auch nochmal die Frage, dich habe ich gerade schon gefragt, Kerstin. Robin, was würdest du denn jetzt einem Rekruter, einer Rekruterin empfehlen, um sich ready zu machen? Was ist der erste Schritt, den jemand gehen sollte, der jetzt hier zuhört?
Also, was wir gelernt haben in den letzten 3 Jahren, ist, was total hilft, ist Austausch mit Rekrutern in anderen Unternehmen. Weil oft ist man sehr im Silo und dann auch noch Einzelkämpfer, und das ist nicht nur demotivierend, sondern bringt einen auch nicht wirklich weiter. Das heißt, ich meine, genau deswegen gründen wir eine Community nur für Recruiter, die Direct-to-Talent-Community, von Recruiter für Recruiter sozusagen, um einfach diesen Austausch mal ein bisschen zu strukturieren, zu standardisieren. Wenn ich eine Frage habe, die Antwort werden andere auch schon irgendwo gefunden haben, weil alle haben letztendlich ähnliche Probleme. Das heißt, ich glaube, allein für die eigene Lebensfreude ist es wichtig, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und auszutauschen. Tut gut. Und ansonsten ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich selber im Unternehmen in der Rolle auch zu positionieren und den Leuten klarzumachen, welche Rolle, wie wichtig diese Rolle ist. Und dann aber auch sich immer wieder den Freiraum zu holen. Und das geht eben nur mit Daten, mit Beweisen, wenn etwas nicht funktioniert. Genau zu begründen zu können, warum es nicht funktioniert, statt in das nächste Meeting mit dem Fachbereich zu gehen und sich einen Einlauf abzuholen, weil man wieder keine Kandidaten geliefert hat oder noch schlimmer, weil man den Head of Sales eine Stunde lang mit einem falschen Kandidaten hat sprechen lassen. So. Ne? Das heißt, da halt sozusagen auf Augenhöhe zu gehen und sich selber dieses Gehör zu verschaffen, und dafür braucht es halt Daten. Und genau, das sind so die drei Facetten, die ich da sehen würde. Also Austausch mit Gleichgesinnten, sich selber in der Rolle wirklich einmal definieren, was ist eigentlich alles meine Rolle, welche Aufgaben habe ich hier eigentlich, bin ich im kleinen Unternehmen, im großen Unternehmen, das wirklich sein eigenes Rollenprofil vielleicht mal zu schreiben, und eben dann in der Kommunikation extrem stark, selbstbewusst und datenbasiert aufzutreten, intern wie extern. Mhm.
Ja, super.
Und ich würde, was immer gilt, auf der einen Seite, kenn den Job, kenn das Business, kenn die Anforderungen, und auf der anderen Seite aber auch weiß, wo die Kandidaten zu finden sind. Ne? Also geh wirklich da rein, was ist die Zielgruppe, was bewegt die, wie muss ich die ansprechen, wo finde ich die, über welche Kanäle, weil das ist eine Expertise, das hat das Business nicht. Und die fragen natürlich, ja, es muss Recruiting mir sagen, irgendwie muss ich mich auf die Fußgängerzone stellen oder auf irgendeinen Hackathon gehen oder sowas, sagst du es mir, wo sind diese Talentteiche oder Bäume, wo sie wachsen. Und beides, ne? Beides muss der Recruiter, die Recruiterin der Zukunft irgendwie gut kennen. Ja.
Also du sagst wirklich darüber hinaus, die Zielgruppe noch besser zu verstehen und auch diese Rolle als inhaltlicher Berater zu leben und eben nicht nur ausführende, operative Hand zu sein.
Aber vielleicht auch noch ganz konkret dazu, gestern haben Kerstin, Till von Diconium und Johanna von Atlas Copco uns auch auf dem Panel, wir waren zu viert auf dem Panel, dazu verabredet, dass wir diesen Karrierepfad oder diese Ausdifferenzierung für RecruiterInnen mal machen wollen. Mhm. Weil wir haben das Gefühl, dieser Begriff ist halt so ein Wort, der ist sozusagen ein Totschlagargument für alle möglichen Themen, die man dann damit verbinden könnte. Und dass man halt wirklich mal beschreibt, was ist eigentlich auf welchem Karrierelevel, möglicherweise auch auf welchem Gehaltsband, Teil dieser Rolle. Und wie kann ich dieses Wissen irgendwie weiterentwickeln und sozusagen Karrierepfade auch darauf bauen. Also wann ist zum Beispiel das Thema Marketing eins, wann noch nicht, wann ist es zu früh, was ist ein guter Einstiegsjob für RecruiterInnen und wie entwickelt sich das dann nachher weiter zum Head of Recruiting oder zum Business Partner oder was auch immer. Ne? So, dass wir diese Hausaufgabe mal machen, weil wir alle kannten jetzt kein Modell, wo das irgendwie anständig beschrieben ist.
Ja, gibt es einfach noch nicht. Da gibt es offensichtlich viel Arbeit zu machen. Okay, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und alle, die jetzt das Thema spannend fanden, können sich ja genau diese Panel-Diskussion auch einfach nochmal bei YouTube anschauen. Die haben wir ja aufgenommen. Also to be continued. Und genauso dann das Ergebnis von euren Karrierepfaden, die ihr gemeinsam mal aufmalt, dann auch irgendwo zu verfolgen. Das wäre natürlich super spannend. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vor allem du, Kerstin, die jetzt von extern extra nochmal hierher gekommen ist. Vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch.
Danke, Clara.
Danke, ciao.
Das war Direct to Talent, der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting neu denken. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct-to-Talent-Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.